Hey, danke schön. Hey. Gib der Band auch mal einen fetten Applaus, die Woche für Woche diese besonderen Umstände hinkriegt und sagt, look, wir machen das Beste daraus. Danke euch für die Gymnastikübungen heute Morgen. Bin auch wach dann allmählich. Hab das wirklich super gemacht. Wir sind am Schluss von unserer Serie Emotions. Und bevor wir nächste Woche mit dieser Wegweisen-Serie beginnen, nochmal einmal geht's um Emotions. Wir hatten Schmerzen. Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Wie gehen wir mit Angst um? Freude trotz Traurigkeit, wie kann das wirklich irgendwo im Leben etabliert werden? Und alles Themen, alles Emotionen, wo letztlich Jesus selbst gehabt hat und wir viel von dem Leben Jesu an sich lernen, abschauen können, wie gehen wir mit den Emotionen um, die uns manchmal so eine Achterbahn bescheren. Wie gesagt, heute ist der Abschluss und heute geht es um eine spezielle Emotion. Und zwar Wut. Wut ist was, wo eine sehr heftige Emotion und interessanterweise, Jesus war auch wütend. Ich war vor kurzem im ICF Lörrach und habe ein paar Kinder beobachtet, wie sie so diesen Turm bauten in den Kinderräumen. Mit viel Geduld, manchmal mit Ungeduld und allem Möglichen, sich dahin gemacht und alles Mögliche. 3, 4 Kinder waren zusammen und hatten dann endlich diesen Turm gebaut. Und dann habe ich sie so beobachtet, das Allerschönste bei der ganzen Sache war nicht das Bauen, sondern was Umschmeißen. Fantastisch. Das war das Größte. Die Kinder sind umhergesprungen, haben die Dinge dann weiter geschossen und so. Aber das war der größte Spaß, den sie hatten. Kaputt machen, das macht Spaß. Und das ist richtig sowas, wo man sich abreagieren kann. Und manchen Menschen soll das sogar helfen, bei ihren Aggressionen abzubauen, dass sie es kaputt machen können. Es gibt seit einigen Jahren sogenannte Wuträume. Das sind Räume, die kann man mieten und da drin kannst du dann nach Herzenslust etwas kaputt machen. Ich habe so ein paar Wuträume mitgebracht, zu einem auf der Webseite könnt ihr sehen, für 209 Euro, das ist in Deutschland ein bisschen billiger als in der Schweiz, da gibt es sogenannten Crash Room Deluxe. Und Deluxe heißt mit Fernseher. Man kann den Fernseher kaputt schlagen. Es gibt Minimum 6 Möbelstücke und 15 Geschirrdinger, die man nach Herzenslust zusammenschlagen kann. Deko und so weiter. Große Freude. Und am Ende vom Tag sieht dann der Raum ungefähr so aus. Ihr könnt es sehen. Man kann es wirklich volle Kanne kaputt schlagen. Du kannst vorher reingehen, auswählen. Vorschlaghammer, Schaufel, Axt, Baseballschläger und dann geht's rein. Das Ganze gibt es auch als Büroversion. Büroversion Deluxe ist mit Drucker. große Drucker. Es gibt fantastische Videos dazu. Ich zeige es allen nicht mehr. Es ist wunderbar und soll anscheinend helfen, manche Aggression gegenüber dem Chef nicht auszuleben, sondern so einen Raum zu mieten. Wie gesagt, ab 209 Euro bist du dabei. Wem das zu teuer ist, der kann was anderes mieten, nämlich Tortenschlachten. Das kann man auch mieten, einfach mal dem anderen nach Herzenslust eins in die Fresse zu hauen. Es sind so Fake-Torten und dann kannst du damit umherschmeißen, kriegst so ein Ganzkörperkondom an und dann kannst du da irgendwie in der Herzenslust dich austoben mit Tortenschlachten. Wut ist eine heftige Emotion. Und wer wütend ist, der handelt manchmal sogar ohne viel nachzudenken. Der eine schreit vielleicht mit knallroter Birne, der nächste boxt mit voller Wucht irgendwo in den Kissen oder wirft eine Tochter umher und wirft Gegenstände vielleicht durch den Raum. Kinder können auch wütend werden. Und Kinder wissen schon, wie man das Gesicht verzieht, damit sie wirklich merken, ich bin wütend. Dem anderen wirklich zeigen oder den Mundwinkel ganz tief nach unten machen. Kinder lernen das, unwillkürlich können sie das. Und schauen dich an und denken, das geht doch nicht. Das lateinische Wort für Wut ist Furor und beschreibt den Ausnahmezustand von Wut oder Zorn ziemlich gut. Nämlich Wahnsinn oder Raserei oder auch Leidenschaft. Mit vollem Engagement irgendwo dabei zu sein. Leute, kaputt machen geht relativ schnell. Aufbauen, ein Turm, ein Kartenhaus, ein Haus, eine Beziehung, Vertrauen oder auch sogar eine Demokratie aufzubauen, braucht Zeit, Fingerspitzengefühl und eben auch Geduld. Und wie schnell Vertrauen kaputt geht, hat der eine oder andere von uns vielleicht schon erlebt. In Beziehung, Familie, beim Beruf, Kollegen, Vertrauen ausgesprochen, denn auf einmal wird man voll reingeritten in die Sache. Und wie schnell politisches Vertrauen kaputt gehen kann oder gemacht wird und sogar eine ganze Demokratie darunter leidet, Leute, das können wir zurzeit live rund um den Globus an verschiedensten Orten miterleben. Durch falsche Meldungen, Sabotieren, Verunsicherung, alles Mögliche, wird versucht, irgendwo vielleicht Macht zu erhalten oder Macht zu bekommen. Und vieles geht dabei wirklich vor der Hunde. Und am liebsten würde ich manchmal, wenn ich so Nachrichten höre, am liebsten würde ich eine Sprecherin von dem Wort zum Sonntag in Deutschland, die hat es mal so ausgedrückt, das sind satanische Kräfte, satanische Kreativität, so hat sie es ausgenannt. Am liebsten würde ich sie durchschütteln und sagen, Gott, eigentlich noch so schnell geht Vertrauen kaputt mit solchem Blödsinn. Aber eben wer auf andere zeigt, und das mache ich ja gerade, der muss sich auch gefallen lassen, dass man auch auf ihn zeigt. Weil es geht nicht nur um die anderen, die wütend sind. Wir alle haben alles in uns. Jeder von uns. Und anscheinend schon von ganz klein auf können Kinder mit großer Freude was kaputt machen und zerstören. Zerstörerische und aufbauende Kräfte. Und beides gehört zu uns Menschen. Beides gehört wirklich zu uns Menschen. Okay, ich weiß, Schweizer sind per se nicht ganz, haben nicht so viele Wutanteile wie Deutsche. Der Schweizer ist per se deeskalierend höflich. Der Deutsche ist mehr aufbrausend. Aber wir alle haben alles in uns. Zerstörerische und aufbauende Kräfte. Und hört sich vielleicht verrückt an, aber beides brauchen wir sogar im Leben. Weil manchmal muss man was kaputt machen. Zum Beispiel einsturzgefährdete Häuser oder verhängnisvolle Beziehungen oder auch bösartige Tumore, weil dadurch wieder Platz und Raum entsteht, dass was Gesundes wieder wachsen kann. Zerstörerisches wirklich weggemacht wird und Neues, Gutes wieder im Leben, im Körper, in Beziehungen, in der Gesellschaft wachsen kann. Nur die entscheidende Frage ist, wes Geistes Kind bist du, wenn was zerstört wird? Manche fragen sich, look, ist Zorn und Wut nicht per se schon schlecht für uns Menschen? Führt das nicht per se immer wieder dazu, dass Dinge kaputt gehen? Eben Beziehungen, Demokratien, Vertrauen und so weiter. Der Paulus sagt mal dann in einem Brief, wo er an die Kirche in Ephesus schreibt, folgendes. Leute, wenn ihr zornig und wütend seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Er sagt, look, keineswegs muss Zorn und Wut automatisch Sünde sein oder zu Sünde werden. Und er gibt einen ziemlich simplen Ratschlag und sagt, look, bevor du dich schlafen legst, klär das. Klär das mit deinem Partner, klär das mit deinem Kollegen, klär das mit deiner Versicherung, klär das mit wem auch immer. Klär's, geh nicht vorher ins Bett schlafen. Es ist so, als wenn du weißt, look, du wohnst hier, was weiß ich, in Ormalingen, Gelterkinder oder in Kernerkinder, also irgendeine Kinder hier hinten. Und look, du weißt, in dem Dorf ist schon 5-mal in der letzten Woche eingebrochen worden und du gehst abends ins Bett, aber machst deine Haustüre, tust nur anlehnen. Deine Wohnungstür tust nicht abschließen, tust nur anlehnen. Dann musst du dich nicht wundern, wenn bei dir irgendwann eingebrochen wird. Und das sagte Paulus hier. Hey, bevor du ins Bett gehst, mach die Tür zu, leg den Zorn ab. Leg ihn ab. Eine einfache Regel für Ehestreitigkeiten, eine einfache Regel für Familien, Auseinandersetzungen in der Kindererziehung, im Beruf, im Alltag. Und scheinbar doch recht schwierig. Eine Geschichte von Zorn und Wut, wo Jesus wirklich wütend wird, steht im Matthäus-Evangelium. Und ich möchte mit euch kurz lesen. Da ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu: Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Noch während Jesus im Tempel war, kamen Lahme, Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Jesus ist wütend, zornig, schmeißt Tische um, treibt Leute heraus und so weiter. Eine neue Art von Jesus wird uns da wie gezeigt. Und der Kontext von der Geschichte ist vielleicht noch wichtig zu verstehen. Es ist eine Woche vor dem Tod von Jesus. Er hat noch eine Woche zu leben. Es ist das Passafest in Jerusalem und normalerweise leben dort so ungefähr rund in der damaligen Zeit so eine 40.000 Menschen. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet davon, dass während dem Passafest denn die Zahl von 40.000 bis zu einer Viertelmillion anschwall. Leute von überall kamen nach Jerusalem zu einem großen Fest, um Opfer zu bringen, Tempelsteuer zu bezahlen. Von allen Herrenländern strömten Menschen in diese Stadt hinein. Und dann wird Jesus da auf eine ganz neue Art und Weise uns gezeigt. Er tritt auf und ist wütend. Normalerweise verbinden wir Jesus ja mit so Markenzeichen wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, ist gut mit den Kindern und so weiter, hält sich zu denen, die schwach sind und so weiter. Und jetzt auf einmal, yes, Jesus ist wütend. Look, das Ziel von meiner Predigt ist nicht, dass du hinterher wütend hier rausgehst und irgendeine Anleitung bekommen hast, zu deinem Ehepartner hinzugehen und schmeißt einen Tisch um und schmeißt den Geschirr vom Tisch und sagst, du kritisierst mich nie mehr mit meinem Fahrstil. Klar, nie mehr. Das ist nicht Ziel von der Sache. Aber wütend werden wie Jesus wäre schon ein Ziel. Weil es gibt wirklich Grund, ab und zu wütend zu werden. Und dann kann Jesus wirklich ein Stück Modell sein, wie wir mit unserer Wut umgehen. Und das Erste, was auffällt, ist, Jesus ist nicht wütend, was andere ihm antaten, sondern Jesus wurde wütend, wenn andere Menschen ungerecht behandelt worden sind. Jesus wurde wütend, wenn andere Menschen ungerecht behandelt wurden. Das ist interessant an sich. Eine Woche später wird Jesus geschlagen, ins Gesicht geschlagen, er wird bespuckt, er kriegt so eine Dornenkrone auf. Leute sagen ihm Schimpf und Schande. Eine Woche später, schon vorher wollte man ihn umbringen, hat ihm alles Wüste hinterher gesagt. Aber in all den Stellen, wo Jesus ziemlich hart angegangen wird, findest du keine einzige Stelle, wo Jesus wütend ist darüber. Wo er zornig wird darüber, was sie ihm jetzt gerade antun und was ihm sie vielleicht sagen. Wütend werden, wenn ich verletzt werde. Wenn mir irgendwas Schlechtes nachgesagt wird. Ich denke, wir alle kennen das, dann kann man schnell mal wütend werden. Eben, abschätzende Dinge werden über dich in Umlauf gebracht. Rufmord, alles Mögliche. Ja, dann kann man wütend werden. Aber Jesus ist deswegen nie wütend gewesen, wenn es um ihn ging, sondern immer, wenn andere ungerecht behandelt worden sind. Wütend werden, wenn eine Ehe zu Bruch geht. Wütend, wenn man entlassen wird. Wütend, wenn man ungerecht behandelt wird. Ja, das ist ziemlich normal. Und ich sage mit keinem Wort, dass es einfach ist, zu vergeben. Es ist manchmal gar nicht einfach, diese Dinge zu klären. Aber Jesus zeigt hier einen interessanten Weg. Er sagt, look, er ist wütend, wenn andere ungerecht behandelt werden. Dann wurde er wütend. Und nicht wegen den Dingen, die ihm angetan wurden. Er war wütend, heißt da, weil sie das Haus seines Vaters entehrten, Leute schlecht behandelt worden. Und da ist die Rede von Geldwechslern. Er kommt in den Tempel und schmeißt Tische um mit Geld. Und während dem Passafest kamen Menschen, wie gesagt, aus aller Herren Länder und brachten ihre eigene Währung mit. Aber die einzige akzeptierte Währung damals im Tempel war, wenn du ein Opfer bringen wolltest, ein Opfertier kaufen wolltest oder die Tempelsteuer entrichten wolltest oder einen Beitrag geben wolltest, dass der Tempel erneuert, gebaut wurde, ausgebessert wurde. Das war die tyrische Doppeldrachme. Die war nur akzeptiert auf diesem Tempelbezirk. Und du kommst jetzt dahin und hast, was weiß ich, die Schweizer Franke dabei und denkst, ja, das muss ich jetzt wechseln. Und diejenigen von uns, die das noch kennen, damals in Europa, wo es noch Lire gab, D-Mark, Gulden und Franc und so weiter. Wenn du in ein anderes Land gefahren bist, dann musst du erstmal das Geld wechseln. Was dann häufig passiert ist, ja, dann hast du einen Kurs bekommen, der mit schlechter war, dann kriegst du noch eine fette Bearbeitungsgebühr oben drauf. Und das passiert genau hier. Die Leute kamen, gingen zum Tempel, wollten ihr Opfer bringen. Und dann wurde ihnen eine fette Bearbeitungsgebühr obendrauf geschlagen auf ihren Umrechnungskurs. Und Jesus ist erzürnt darüber, weil Leute ungerecht behandelt werden. Sie kommen zum Opfer bringen, haben einen weiten Weg auf sich genommen und werden dann abgezockt. Und er schmeißt diese Tische von den Leuten um. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Ihr nehmt die Leute aus. Das ist letztlich die Aussage, die Jesus macht. Und dann die Sache mit den Tauben. Wird extra explizit drin erwähnt. Tauben waren das Opfer von den armen Leuten. Das war das kleinste, geringste Opfer, was irgendeiner bringen konnte, eine Taube. Zwei Tuchteldaumen. Das konnten sich wirklich nur arme Leute leisten. Das konnten die sich gerade leisten. Und Jesus spricht diese Taubenverkäufer hier konkret an, treibt sie heraus. Die Taubenverkäufer der damaligen Zeit, die waren schlaue Leute. Die hatten zum Teil Verträge oder so Abmachungen getroffen mit den Tempeldienern, mit den Leuten, die im Tempel arbeiteten, und boten ihre Tauben nur in diesem Tempelbezirk an. Und eine Taube musste wie alle anderen Tiere ohne Fehl, ohne Makel sein. Da durfte nichts dran sein. Also wenn du zum Tempel kamst und brachtest schon eine Taube mit oder irgendein anderes Opfertier von außerhalb den Tempelbezirk, dann war es in der Regel das, dass der Tempeldiener diese Taube anschaut und sagt, nö, die ist nicht makellos, die kannst du nicht bringen. Du warst gezwungen, im Tempelbezirk eine Taube zu kaufen. Und die war massiv teurer als diejenigen, die man außerhalb vom Tempelbezirk kaufen konnte. Ihr kennt das alles, wenn man, du kaufst irgendeine Cola, irgendeine Sprite, irgendwo hier beim Denner, beim Konsum und sonst wo, kostet dich so und so viel Franken und dann gehst du irgendwo zum Konzert, einen Open-Air-Anlass und du bist durch die Schranke durchgelaufen, das Bier draußen kostet 4 Franken und drin kostet 10 Franken. Das sind 2 Meter Unterschied, aber drin ist alles viel teurer. Und genau das passierte hier im Tempelbezirk auch. Zwei Tauben kosteten außerhalb vom Tempelbezirk ungefähr 5 Rappen. 5 Rappen. Verschiedene Geschichtsforscher haben den Preisunterschied mal versucht zu ermessen. 5 Rappen außerhalb, 2 Tauben innerhalb vom Tempelbezirk, 75 Rappen. Das ist Wucher. Und das war das Opfer von armen Menschen. Mit anderen Worten, die armen Leute wurden benachteiligt und sogar ausgenommen. Und das machte Jesus wütend. Was Zweites, was Jesus wütend machte oder wie wir wütend wurden, wenn er wütend war, stieß Jesus Tische um und nicht Menschen. Das ist ein interessantes Detail da drin, Leute. Jesus hat keinen einzigen vor das Schienbein getreten, einen Box gegeben, eine Ohrfeige gegeben. Jesus hat Tische umgeworfen. Und die Tische, es lag offensichtlich auf dem Tisch. Die Tische waren ein ungerechtes System. An den Tischen wurden Leute abgezockt. Das System war nicht in Ordnung. Und Jesus wirft es um, was Ungerechtigkeit dort hervorbrachte, und sagt, nein, so geht es nicht. Aber das ist doch richtig, so soll es doch sein. Nein, das war genau das, wo Jesus zornig machte. Aber es stieß keinen einzigen Menschen um. Er sagt, die sollten rausgehen. Er bestieß nicht Leute um. Das ist ein wichtiges Detail, Leute. Ein wichtiges Detail, wenn wir zornig werden. Ich habe häufig den Eindruck, wenn wir zornig werden, dann sind wir zuerst mal dran, den anderen umzustoßen. Weil wir ja im Recht sind. Weil wir es wissen. Weil wir die Wahrheit gepachtet haben. Und gerade in der Phase, wo wir als Gesellschaften drin sind, ist so eine Phase, wo enorm viel auf richtig, so ist es doch richtig und meine Meinung ist doch richtig und die anderen haben definitiv doch nicht recht. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten zig Meinungen gehört, warum kannst du es nur zulassen, Ralf, dass wir eine Kirche sind, die Masken tragen. Das ist doch wahnsinnig, dass wir da mitmachen. Wir müssten doch wirklich aufstehen und sagen, Masken runter, unser Herr Jesus schützt uns. Und auf der anderen Seite, genügend Leute mir gesagt, Ralf, wie kannst du es überhaupt noch zulassen, dass wir überhaupt noch zusammenkommen? Wir sollten alle daheim bleiben und unseren Beitrag leisten. Es ist kompliziert. Vielleicht nur so viel dazu. Aber in all dem Bemühen, manchmal es richtig zu machen, die Wahrheit wirklich richtig zu verkünden, haben manche vergessen, glaube ich, liebevoll zu sein und stoßen Menschen um und nicht einfach Tische. Der Paulus hat mal gesagt, es bleiben drei Dinge: Glaube, Hoffnung und Recht haben. Und das Größte unter uns ist das Recht haben. Diejenigen, die das schon mal gelesen haben, wissen, kann nicht ganz stimmen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich es Recht haben. Und Liebe ist wirklich das Größte unter ihnen. Leute, stellen wir sicher, wenn wir wütend werden, dass wir nur Tische umwerfen und nicht Menschen. Und dass unsere Wut nicht zur Ausrede wird, zum ungerechten Zorn, wo wir Leute vor den Kopf stoßen und Leute verletzen. Unser Ziel als Christen ist es nicht, Recht zu haben. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, die Liebe Gottes zu verkünden, die Liebe Gottes zu Menschen zu bringen. So extrem wichtig. Wenn wir zornig werden, lass uns nur Tische umschmeißen und nicht Menschen. Und der dritte Punkt, wo Jesus, wo in der Geschichte interessanterweise vorkommt und nur am Rand fast erwähnt wird, wenn Jesus wütend wurde, liebte und heilte er die Leidenden. Der ganze Handel, die ganze Szenerie findet im äußeren Vorhof vom Tempel statt. Das ist der erste Hof, wo man reinging. Und es war ein Riesenmarkt, eben Tiere wurden verkauft, Geld wurde gewechselt, ein Geschrei und alles Mögliche. Das war der Bereich, in den die Heiden, also die Nicht-Israelis, hineingehen durften. Die durften nicht weiter nach innen, aber in dem Vorhof durften sie dabei sein. Und der Vorhof war an sich dafür gedacht, es war ein einladender Bereich für den ganzen Tempelbezirk. In diesem Vorhof sollten alle dabei sein. Und alle konnten irgendwo was von diesem Gott erleben oder von dem mitbekommen. Und jetzt fand in diesem Vorhof ein Riesentreiben drin statt, ein Markt. Und Leute wurden abgezockt. Die Leute, die vielleicht Hilfe und Anleitung, vielleicht zur Anbetung, zum Opfer hätten erfahren sollen, erleben nur einen großen Jahrmarkt, nichts anderes. Und das macht Jesus wütend, deswegen reagiert er so. Und dann tut Jesus etwas, was dem Handel und der Verkäufer und der Wechsler an sich völlig entgegengesetzt ist. Es wird auffallend unaufgeregt geschildert. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Also vollkommen unaufgeregt, ein kleiner Satz. Der Rauschmiss von den Geldwechsel- und Taubenverkäufern ist gerade hinter sich. Und dann kommen schon Lahme und Blinde. Und die Lahmen und Blinden, die saßen außerhalb von diesem ganzen Tempelbereich, die bettelten, Almosen, erhofften sich von den 250.000 Menschen mehr Almosen als sonst, es waren noch mehr Blinde und Gelähmte vor Ort. Und die kamen auf einmal jetzt rein. Leute, und der Blinde und der Gelähmte, das waren nicht gern gesehene Gäste. Das war nicht das Zielpublikum von den Händlern. Das war nicht das Zielpublikum, nämlich von den Geldwechslern. Warum nicht? Weil die hatten kein dickes Portemonnaie. Die hatten so oder so kein Geld. Also das waren per se Leute, die was wollten, aber die nichts bringen konnten. Von da, das war nicht das Zielpublikum von denen. Blinde und Gelähmte strömen auf einmal rein, obwohl sie überhaupt nicht das Zielpublikum waren von denjenigen, die sich sonst da breit machten. Und interessanterweise, Jesus konzentriert sich auf diese Hilfsbedürftigen. Man könnte auch anders sagen, Jesus hat durch die Tempelreinigung, indem er Platz gemacht hat, erst überhaupt Möglichkeit geschaffen hat, die anderen reinkommen konnten. Erst dadurch wurde überhaupt Platz für die Leute da. Fast ein bisschen typisch, dass Jesus sich solchen Problemlösungs- und Problemfällen zuwendet. Look, wütend wie Jesus. Wenn du wütend bist, dann kommt die Kardinalsfrage auf, wes Geistes Kind bist du? Stößt du Menschen um oder Tische? Wirst du wütend, weil du ungerecht behandelt worden bist oder weil andere ungerecht behandelt wurden? Wirst du wütend und machst Platz für andere, dass sie sogar heil werden können? Wes Geistes Kind bist du? Und muss mich manchmal bei der Nase packen, weil ich merke, ich kann wütend werden, wenn ich ungerecht behandelt werde. So natürlich, so menschlich. Ja. Aber ich möchte wirklich lernen von dem Jesus, wütend zu werden, wenn andere ungerecht behandelt worden sind oder werden. Lass uns darüber hinauswachsen. Über eine Wut, die nur sich um sich selbst dreht, um uns, wenn wir irgendwas erlebt haben. Manchmal, wie gesagt, muss man Dinge kaputt machen, damit Neues entstehen kann. Und das Neue, und dazu lade ich euch ein, Leute, lasst uns wirklich Orte bauen. Orte bauen, die wirklich davon geprägt sind, von Glaube, von Hoffnung und von Liebe. So klassisch Reich Gottes. Und ab und zu müssen wir wirklich dafür was zerstören und sagen, nein, das lassen wir nicht zu. Aber ich möchte euch einladen dazu, hier vor Ort, mitten in der Pandemie, immer wieder Orte zu bauen, wo Glaube, Hoffnung und Liebe erlebt werden kann. Das kannst du am Arbeitsplatz machen, in deiner Nachbarschaft, in deiner Small Group, wo auch immer. Aber lass uns dafür bekannt sein, dass wir wütend werden wie Jesus und so Raum schaffe, Reich Gottes schaffe, wo die Liebe Gottes erlebt werden kann. Ich möchte euch einladen zum Schluss, dass wir zusammen als unser Vater beten. Und ich bitte euch mal dazu aufzustehen. Unser Vater wird uns bewusst als unser Vater beten. Wir beten es nicht als mein Vater. Ich lade dich ein, das Gebet mitzubeten. Also Gebet, dass unser Wunsch als Kirche, dein Reich komme. Wir wollen dein Reich bauen, Jesus. Und wir sind parat, wütend zu werden, wenn andere ungerecht behandelt werden. Dein Wille geschehe. Mein Haus soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Gott, das ist unser Wunsch. Das ist unser Wunsch als Kirche. Dass wir Häuser bauen, Häuser gründen, Orte gründen, wo Glaube, Hoffnung und Liebe erfahrt, wirklich erfahrbar sind. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten das für uns. Wir beten das für unsere erweiterte Kirchenfamilie. Wir beten das für unsere Gesellschaft. Wir beten miteinander, vergib uns unsere Schuld. Ja, manchmal werden wir sogar als Kirche miteinander schuldig. Gott, wir bringen dir das. Wir tun nicht so, als wären wir unschuldig. Nein, wir werden manchmal wütend und eigenartig. Gott, wir bringen dir unsere Schuld. Und vergib uns, wie wir auch anderen vergeben. So eine Kirche möchten wir sein. Dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit sind Ewigkeit. Wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, das zu unserem Gebet zu machen als Kirche. Das können wir miteinander beten. Du kannst es in die Maske hineinbeten. Sagen, Gott, das ist mein Gebet für uns als Kirche. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.